Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Ende der Zeit, das Ende der Welt, dieses Thema löst ganz unterschiedliche Reaktionen bei uns Menschen aus. Für manche ist es auch einfach kein Thema, mit dem sie sich beschäftigen wollen. Andere machen Witze darüber. Wieder andere relativieren die Problematik oder distanzieren sich überhaupt von solchen Endzeit-Weltuntergangsideen. Was geschieht denn bei dir, was geschieht bei mir, wenn wir über ein mögliches Ende der Welt nachdenken? Auf der einen Seite kann es Gefühle der Unsicherheit und der Angst auslösen. Wir fürchten uns vor dem, was wir nicht kennen, was wir nicht kontrollieren können. Wir fürchten uns vielleicht auch vor dem unausweichlichen Ende. Wir werden uns unserer Zerbrechlichkeit, unserer Vergänglichkeit bewusst. Auf der anderen Seite erahnen wir vielleicht bei diesem Gedanken von Ende dieser Zeit auch einen Neuanfang. Wir beschäftigen uns in diesem Jahr immer mal wieder mit der Frage, was sagt die Bibel über die Zukunft der Welt, über das Ende der Welt. In diesen Wochen sind wir daran, die Endzeitrede von Jesus aus dem Matthäusevangelium im 24. Kapitel auszulegen. Und wir hören da auf die oder fragen, was Jesus da uns über die Zeit des Endes sagt. Wann kommt das Ende? Was kommt am Ende? Wer kommt am Ende? Und worauf kommt es am Ende für mich persönlich an? Bisher haben wir drei Predigten darüber gehabt. Erstens haben wir gehört, dass der Tempel als Symbol der religiösen Sicherheit vergehen wird. Das geschah bereits 70 nach Christus, als das römische Heer Jerusalem zerstörte und der Tempel auch dabei zerstört wurde. Die tiefere Bedeutung der Tempelzerstörung heißt, dass all unsere menschlichen, all unsere religiösen Glaubenssysteme, Sicherheiten, Kirchen letztlich den Gott des Universums nicht fassen, nicht begreifen, auch nicht verfügbar machen können. Zweitens haben wir gesehen, wie Frieden und Sicherheit vergehen. Politische Destabilisierung. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. Nun, wenn wir durch die Geschichte der Welt schauen, dann ist das schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich so. Wir stecken da mittendrin. Und immer wieder gibt es Generationen, die stärker von dem erschüttert werden. Drittens, Naturkatastrophen, Erdbeben werden in viele Nationen erschüttern und diese Ereignisse werden sich verdichten gegen das Ende hin. Und viertens, letzte Woche haben wir davon nochmal gehört, die Macht des Bösen wird zunehmen und wird in einem vielversprechenden, in einem verführerischen, wie der göttlichen Herrscher dem Antichristen ihren Höhepunkt finden. Das liegt noch vor uns. Obwohl wir in der Geschichte manche Vorläufer dieses Antichristen schon erkennen können und vielleicht auch bereits heute solche Vorläufer unter uns leben. Jesus spricht über all diese turbulenten Ereignisse von Wehen. Pfarrer Dominik Reifler hat uns vor 2 Wochen deutlich gemacht, dass Wehen ja auf eine Geburt hinweisen. Wehen sind ein Durchgangsstadium für das lang erwartete Leben eines Kindes, wie wir sie heute Morgen gesegnet haben unter uns. Wir gehen nicht ins Spital wegen der Wehen. Wir gehen ins Spital wegen dem Kind, das geboren werden soll. So sollen wir auch nicht in die Zukunft schauen mit dem Blick auf diese beängstigenden, bedrängenden Zeichen der Endzeit, auf diese Wehen, sondern mit dem Blick auf das, was Gott durch diese Wehen an neuem, verändertem Leben, an Neuanfang bringen wird. Wir lesen heute weiter in Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Jesus sagt: Sogleich aber, nach der Bedrängnis jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Soweit unser Predigttext. Jesus Christus kommt wieder. Mit ihm kommt dieser Neuanfang. Mit ihm kommt die Geburt der neuen Welt, in der er als Menschensohn, als Friedefürst regieren wird. Es geht also um die Rückkehr des Königs. Dabei beschäftigt uns heute folgende Fragen. Erstens, was bedeutet das, dass es vor der Rückkehr des Königs schlimmer wird statt besser? Zweitens, wie vollzieht sich die Rückkehr des Königs? Und drittens, die Frage, auf welcher Seite wirst du stehen bei der Rückkehr des Königs? Wir haben einen kleinen Zwischenfall, aber Johannes ist Arzt und er kümmert sich darum. Ihr dürft euch also wieder hier konzentrieren. Jesus sagt in Vers 29, sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Jesus spricht also darüber, was sogleich nach all dem, was wir jetzt gehört haben in den letzten Wochen, sogleich danach geschehen wird. Nach diesen Turbulenzen, nach diesen Katastrophen jener Tage. Erstens, es wird nicht besser, sondern schlimmer. Der Zukunftsoptimismus würde uns dazu verleiten zu denken, ja, irgendwann ist dann genügend Schlimmes passiert und dann wird es schon wieder besser. Irgendwann wendet sich doch das Blatt in der Geschichte immer wieder. Aber hier sagt Jesus, nein, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Zu den globalen Erschütterungen, zu den Erschütterungen von allen menschlichen Strukturen und auch der religiösen und politischen Strukturen kommen die globalen Erschütterungen durch Naturkatastrophen, durch Erdbeben, durch Hungersnöte. Und jetzt spricht er sogar noch von kosmischen Erschütterungen. Bei diesen Ankündigungen über die kosmischen Erschütterungen zitiert Jesus aus dem Propheten Jesaja. Die Sonne wird sich verfinstern, Jesaja 13. Der Mond verbirgt sein Licht, auch Jesaja 13. Die Sterne werden vom Himmel fallen, Jesaja 34. Und Jesus fasst diese Ereignisse zusammen in dem Satz, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Also es heißt hier nicht, dass sie völlig zerstört werden, sondern dass sie erschüttert werden. Es klingt aber doch sehr ungemütlich, dramatisch, sogar tödlich. Was geschieht denn, wenn Sonne und Mond ihren Platz im Universum nicht mehr einnehmen? Was geschieht mit uns auf der Erde? Die Erdbahn kommt völlig aus ihrer Rotation. Licht- und Gravitationskräfte stimmen nicht mehr. Leben auf der Erde wird doch durch all dieses Zusammenspiel erst ermöglicht. All das wird erschüttert werden, sagt Jesus, und die Bedeutung, die stabilisierende Rolle für die Erde und das Leben verlieren. Also es geht hier um eine physikalische, astronomische Sicherheit, die erschüttert wird. Zweitens, die Rückkehr des Königs. Jesus sagt, und dann, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Also da am Himmel, wo die kosmischen Erschütterungen die letzte Sicherheit entziehen, vergehen, erscheint das Zeichen des Menschensohnes. Am Himmel, da wo Sonne und Mond und Sterne in ihren Funktionen versagen werden, da erscheint das unerschütterliche Zeichen von Jesus Christus, dem Menschensohn, an genau diesem Himmel. Warum wird er da Menschensohn genannt? Wer ist dieser Menschensohn? Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um Mensch zu werden. Gottes Sohn wurde in Jesus zum Menschensohn. Er durchlebte alle menschlichen Versuchungen, alle menschlichen Leiden, alle Katastrophen und ließ sich doch von keiner von diesen Erfahrungen aus der Verbindung zu Gott, dem himmlischen Vater, trennen. Erst als er am Kreuz die Folgen für unsere Zielverfehlungen, die Folgen für unsere Selbstrechtfertigung, die Folgen für unsere Loslösung von Gott auf sich genommen hat, da brach die Verbindung zu seinem himmlischen Vater ab. Und er schrie in Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrie Jesus in seiner Gottverlassenheit. Auch das hat er durchlitten. Doch dann am Ende stieß er diesen Schrei aus. Es ist vollbracht. Und so müssen wir uns fragen, was wurde denn vollbracht an diesem Kreuz? Jesus stirbt diesen Tod, den wir verdient hätten. Er schenkt uns das ewige Leben, das wir nicht verdient haben. Er erträgt die Scham für unser Versagen und schenkt uns die Würde der Gotteskindschaft. Jesus nimmt unsere Trennung von Gott auf sich und schenkt uns ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das war die Mission vom ersten Kommen von Gott, dem Sohn, als er das erste Mal auf die Welt kam. Er wurde ein Menschensohn, ein Menschenkind, damit wir Gotteskinder werden können. Die Bibel sagt, allen, die Jesus aufnahmen, die ihn aufnahmen in ihr Leben, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder des lebendigen Gottes zu werden. Also wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du ihn willkommen heißt als deinen Erlöser, gibt er dir das Recht, ein Kind des himmlischen Vaters zu werden. Du bekommst Vergebung deiner Schuld. Du bekommst Zugang zum himmlischen Vater. Du wirst zum Erben dieser königlichen Herrschaft und Autorität Gottes. Das geschah durch die erste Mission von Jesus, von Gott, dem Sohn. Wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis über Jesus, wir können das vielleicht gerade mal zusammen lesen, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eine Zusammenfassung der Christologie, wie sie uns die Bibel vermittelt. Wir sind hier an einem ganz zentralen Punkt der biblischen Christologie. Der Sohn Gottes kommt in zwei Akten auf diese Welt. Erster Akt, er erniedrigt sich selbst, wird zum Menschensohn, um die Welt durch seinen Tod und durch seine Auferstehung zu erlösen und mit hineinzunehmen in die Gemeinschaft, in die Wiederherstellung mit Gott, dem Vater, sie mit Gott zu versöhnen. Zweiter Akt, er kommt wieder als Gottes Sohn und Menschensohn mit göttlicher Macht und Herrlichkeit zum Gericht über alles Böse und zur Erneuerung dieser von ihm geschaffenen Welt. Und davon spricht Jesus jetzt hier. Er spricht davon, dass sein Zeichen am Himmel erscheinen wird. Vom Himmel her wird er also kommen. Der Menschensohn wird zurückkommen, heißt es, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran, wie er bei Himmelfahrt ja vor den Jüngern in einer Wolke zum Himmel aufgenommen wurde. Und die Engel, es kamen zwei Engel, die sprachen zu den Jüngern, die zum Himmel aufschauten: Was schaut ihr so zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel gefahren ist, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Jesus kommt wieder. Dieses Ereignis ist so unvorstellbar, so unvergleichlich mit irgendetwas, was wir uns vorstellen können. Es heißt, die Menschen aus allen Stämmen werden ihn sehen. Ich glaube nicht, dass Gott dafür auf die Social Media angewiesen ist. Aber es wäre durchaus auch möglich, dass man so auch noch mitbekommen könnte. Aber die Menschen aus allen Stämmen werden ihn sehen, wie er kommt auf den Wolken des Himmels. Und nun berichtet Jesus von zwei Gruppen. Menschen aus allen Nationen, erstens, die wehklagen. Und zweitens, auserwählte Menschen aus allen Nationen, die von seinen Engeln gesammelt werden. Und so stellt uns dieser Abschnitt drittens vor die Frage: Auf welcher Seite wirst du stehen? Zu welcher Gruppe willst du und wirst du gehören? Jesus sagt also: Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Weshalb werden Menschen aus allen Nationen beim Anblick des wiederkommenden Christus wehklagen? Ich glaube, sie werden ihn sehen und sie werden ihn erkennen. Sie werden ihn sehen, wie er kommt in göttlicher Macht und Herrlichkeit. Und sie erschrecken zutiefst, weil sie nicht mit ihm gerechnet haben. Weil sie so gelebt haben, als ob es ihn nicht gäbe. Weil sie ihre Pläne, ihre Ziele, ihre Werte selbst definiert haben und für ihr eigenes Glück gelebt haben. Viele von ihnen haben die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Jesus, unserem Erlöser, ignoriert oder vielleicht auch darüber gelacht, sie abgewiesen. Andere haben den Anspruch, dass er Gottes Sohn ist, von sich gewiesen. Sie werden ihn als Richter fürchten, der sie zur Rechenschaft zieht für ihre ablehnende Haltung, für ihre Verweigerung gegenüber seinem Angebot der Erlösung. Dann wird uns eine zweite Gruppe beschrieben in Vers 31. Es sind die Auserwählten. Er, der Menschensohn, wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also von überall her werden sie gesammelt, diejenigen, die auf diesen Ruf Gottes gehört haben, die auf die Stimme von Jesus hören, die ihm vertrauen, diejenigen, die ihre Fehler zugeben können, von ihren Sünden umkehren und seine Vergebung empfangen, diejenigen, die die Worte von Jesus hören und sich danach richten, die ihr Leben in Worten und Taten, in der Liebe und Hingabe an Gott und an die Mitmenschen leben. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, 16 und folgende und 15 folgende über die Rückkehr des Königs folgendes: Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen, und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Soweit die Worte von Paulus. Zum Schluss nochmal die Frage, auf welcher Seite wirst du stehen, wenn Jesus wiederkommt? Bei denen, die erschrecken und klagen, oder bei denen, die sich freuen über sein Wiederkommen? Wirst du erschrecken, weil du nicht mit ihm gerechnet hast und deine Gedanken und Worte und Taten nicht vor ihm bestehen können? Oder wirst du dich freuen, weil du ihn als Retter erfahren hast und in dein Leben aufgenommen hast, der all dein Versagen, deine Worte, Taten und Gedanken, die nicht in Ordnung waren, vergeben hat? Wirst du ihn empfangen als den, der dir die Gotteskindschaft und das ewige Leben schenkt? Diese zwei Fragen zum Schluss. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in deinem Wort auch über diese Fragen nach der Zukunft sprichst. Wir danken dir für alles, was du uns darin offenbarst, für alle Hinweise, die du uns gibst und für die Einladung, unsere Leben dir anzuvertrauen. Und du siehst, wie auch diese Worte jetzt, Jesus, die du da gesprochen hast von deiner Wiederkunft, uns vielleicht auch beunruhigen oder verunsichern. Auch diese Frage, auf welcher Seite werde ich denn stehen? Und so nimm du uns an der Hand. Leite uns durch deinen Geist, dass wir das Geschenk des Lebens ergreifen können, das du uns anbietest auch heute Morgen. Und dass wir nicht in unserer Selbstbestimmung drin bleiben, sondern in diese Gottesbestimmung finden. Dass wir nicht in diesem Alleingang bleiben, sondern in diese Gemeinschaft mit dir kommen. Danke, dass du am Wirken bist, in unserer Mitte, an unserem Leben. Dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn wir dich als Erlöser und Retter in unserem Leben wissen. Amen.